Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute habe ich mich hingesetzt, habe etwas zusammengetragen, was von Gesprächswert ist. Was sind die Schlagzeilen, die Meldung des Tages? Und ich muss das Ganze nicht alleine besprechen, denn bei mir ist ein echter Journalist, jetzt schon Riesenschock bei meinem Zielpublikum. Er ist ehemaliger Chefredakteur der Rheinischen Post, jetzt ist er Chefredakteur des Medienunternehmens The Pioneer, ist also der Fletcher Christian, der hier mit Gabor Steingart die Spree rauf und runter fährt. Ab und zu winkt Frau Merkel, wenn sie nicht gerade geärgert wird durch Infos, die sie bei Steingarts Morning Briefing veröffentlichen. Was ich eigentlich sagen wollte, guten Morgen, Michael Bröker.
Ja, schönen guten Morgen, Micky Beisenherz.
Michael, sag mal, hast du dir jetzt schon einen Hund besorgt? Weil es herrscht ja jetzt demnächst Gassi-Pflicht, ne? Also Tierwohl, Pionierin Julia Klöckner will...
Ein Pionier, ja. Ein echter Pionier. Ich muss sagen, danke Julia. Danke, ja. Julia Klöckner, denn jetzt habe ich endgültig das Argument, um zu Hause den Hund für immer zu verhindern, den so. Meine Kinder und meine Frau wollen.
Ja, stimmt.
Weil solange es nur noch mit dem Gassi geht, ist der Spaß natürlich so ein bisschen weg und jetzt kann ich ihn verhindern. Aber ich freue mich, dass Julia Klöckner erfolgreich versucht, von einem Schweinedesaster abzulenken, ja, auf den Hund zu kommen.
Aber ist doch interessant, ne? Weil sie setzt sich jetzt dafür ein, es sollen Qualzuchtmerkmale verhindert werden, der Welpenschutz kommt. Also man muss sich 4 Stunden am Tag um die Welpen kümmern, also mehr als um die eigenen Kinder. Zweimal täglich Auslauf, mindestens 1 Stunde, muss man dem Hund Freilauf geben. Man könnte jetzt auch sagen, weil es gibt ja diesen Kastenstand für Säue, da hat Julia Klöckner bislang sich erfolgreich eingesetzt, dass es den Sauen besser geht.
1,8 Meter Abstand zwischen den beiden.
Siehste? So. Ja. Also sind schon mal wieder 30 Zentimeter mehr Abstand zwischen uns. Aber haben Schweine keine Lobby?
Schweine haben einfach keine Lobby, weil sie wirklich nicht süß sind. Ja. Also selbst wenn Schweine ganz klein auf die Welt kommen, sind sie einfach nicht süß, weil sie ja auch irgendwie ein bisschen stinken. Und Julia Klöckner hat sich gesagt, okay, Tiere gehen im Wahlkampf immer. Mhm. Und ich bin gerade irgendwie unter Druck, also nehme ich die Hunde. Aber das Thema Gassi-Pflicht, damit hat sie natürlich erstmal direkt, ich weiß gar nicht, wie viele Hundehalter haben wir in Deutschland? 10, 20,
jeder
40 Millionen?
Jeder fünfte Deutsche hat einen Hund.
Ja, irre. Ja. Also das ist ein Thema, ich würde mich mit dieser Zielgruppe im Wahlkampf nicht anlegen, weil wenn die eins lieben, diese Menschen, dann ihren Hund. Im Zweifel sogar noch mehr als die Kinder oder den Ehepartner.
Die Schlagzeile des Tages.
Kommt von T-Online nach Treffen mit Merkel. Greta Thunberg fordert, aus der Komfortzone bewegen. Die mächtigste Frau der Welt und Angela Merkel sind zusammengetroffen. Greta Thunberg hat nach einem Treffen mit Kanzlerin Merkel die Tatenlosigkeit der Politik in Klimafragen kritisiert. Auch die Sprecherin der deutschen Fridays for Future Bewegung wurde deutlich. Ihr habt bei Steingarts Morning Briefing euch natürlich ebenfalls mit Angela Merkel und Greta Thunberg befasst. Es ist so, dass Greta Merkel jetzt nochmal gedrängt hat, das Pariser Klimaabkommen jetzt auch nach Möglichkeit dann durchzusetzen und das Ganze umzusetzen. Und Merkel sagte wiederum nach ihrem Treffen mit Thunberg, die Bekämpfung der Erderwärmung sei eine globale Herausforderung. Globale Herausforderung. Ist das Merkel-Sprech für, warum sollen die anderen doch anfangen mit der Scheiße?
Naja, zumindest hat Greta Thunberg den Finger in die Wunde gelegt, denn die Kanzlerin war ja schon viele. Sie war auf jeden Fall mal die Bildungskanzlerin, hat die Bildungsrepublik ausgerufen. Sie war die Klimakanzlerin, unterzeichnet auf den Weltgipfeln alle Erklärungen, liefert dann aber nicht. Ja. Insofern finde ich es erstaunlich, dass sie überhaupt eingeladen hat, die Kanzlerin, weil eigentlich Greta Thunberg ihr den Spiegel vorhält bei ihrem eigenen Versagen. Aber ich glaube, es geht ihr auch um die Bilder. Ein Bild mit Greta Thunberg und der Luisa Neubauer, die, wer weiß, vielleicht für die Grünen mal in die Politik eintreten will. Ja. Das kann auch der Kanzlerin im Herbst ihrer Amtszeit gut tun und trotzdem inhaltlich hat die Kanzlerin eigentlich nicht geliefert.
Ja, das ist richtig. Gut, ich meine, letzten Endes Neubauer und Thunberg stehen ja auch konträr zu dem, was Merkel eigentlich grundsätzlich als Kurs vorgibt. Die wird sich auch sagen, wenn ich jemanden brauche, der mir den Laden lahmlegt, dann was weiß ich, dann rufe ich den Laschet an oder den Scheuer. Ich brauche doch euch beiden nicht dafür.
Zumindest ist es ausgeschlossen, dass diese beiden jemals, glaube ich, CDU wählen.
Ja, es sei denn natürlich, es gibt doch noch den Kanzler Merz. Der hat ja heftigst mit Luisa Neubauer bei
Lanz gefunden. Er hat ein grünes Sakko, Vorsicht. Kann sein, dass das natürlich schon das Signal war, dass auch Friedrich Merz jetzt endlich Greta Thunberg als sein Idol wahrnimmt. Das kann sein.
Ja, das Jahr 2020. Es bleibt ein Überraschendes.
Du kommst immer wieder auf Friedrich Merz.
Das hat mich überrascht.
Das Manager-Magazin schreibt, Schauspieler täuschen Wirtschaftsprüfer. Das große Illusionstheater des Jan Masalek. Interne Unterlagen zeigen, wie sich die EY-Prüfer vom Ex-Wirecard-Vorstand in die Irre führen ließen. Mit dabei engagierte Schauspieler, künstliche Bankkulissen und falsche Ausweise. Das sorgt für Turbulenzen. Ja, also Jan Masalek, der ehemalige Chef von Wirecard, ich weiß gar nicht, ist der immer noch flüchtig gerade? Doch, ne?
Oder? Angeblich ist er ja in Russland. Vielleicht hat Putin irgendwie mit ihm mal irgendwann so einen Spionageaustausch vor und will sich dann auf der anderen Seite die EU-Mitgliedschaft zurückholen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist es völlig irre, was Masalek alles an krimineller Energie in Kreativität ummünzen konnte.
Aber das ist doch wirklich fantastisch. Da kommen Wirtschaftsprüfer vorbei und dann werden Schauspieler engagiert. Dann wird da irgendwie so eine Pseudobank. Was ist das denn? Das ist ja wie so ein wie das freie Theater.
Ist
das
wirklich irre. Nico Hoffmann wird es wahrscheinlich inszenieren müssen. Ich frage mich, ob EY wirklich noch eine ernsthafte Chance als Branche, als Beratungsunternehmen hat, weil das Image ist ja eine absolute Katastrophe nach dem, was da immer wieder bekannt wird. Oder Masalek war halt wirklich einfach ein exzellenter Leonardo DiCaprio der Finanzbranche.
Ach so, so Catch Me If You Can, ne? Ja, ist schon fast, aber du stellst...
Ich kaufe dir ja auch alles ab.
Ja, ich bin ein begnadeter Blender, aber es wird... ich hole mir ja mittlerweile immer so Leute wie dich ins Studio, da wird es natürlich offensichtlich. Ich finde das ja toll, da kommt so ein Wirtschaftsprüfer, da kommt der Banker und der Wirtschaftsprüfer sagt, Moment mal, kenne ich Sie nicht von den Rosenheim-Korps?
Was ist das hier für Oder waren Sie beim Landarzt, nicht der Polizist da vorne?
Ja, wirklich, ne? Oder du stellst dir vor, der Wirecard, Masalek ist ja nicht, was ist er für ein Landsmann? Ist er
Österreicher.
Österreicher, ne? Der weiß ja auch nicht, dann hat er vielleicht Ben Becker engagiert, weil so in Zeiten von Corona hat er auch nichts zu tun. Oder kommt, ja, ich bin der Chef der Bank hier, ich wollte mich nur kurz vorstellen. Oder der Wirtschaftsprüfer, da stimmen die Zahlen. Zahlen. Was wollen Sie mit Zahlen? Bank ist Kunst. Das ist Kunst, was wir hier machen. Also das ist wirklich eine Nummer. Das muss Nico Hoffmann verfilmen.
Anders geht's gar nicht. Also Schauspieler, die sich als Bank... Welcher Schauspieler macht das eigentlich? Welcher Schauspieler will eigentlich noch Banker sein?
Ja, welcher Schauspieler will Banker sein? Aber wer spielt Jan Masalek? Das ist ja die Frage. Wer käme dafür in Frage?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist schwierig.
Till Schweiger, der dann so bei den Zahlen immer so ein bisschen nuschelt und dann... Wird einem auch klar, warum.
Es müsste ja ein Österreicher sein. Ist Christoph Waltz nicht ein Österreicher?
Kommt immer drauf an, wenn es um die Oscars geht, ist Christoph Waltz Deutscher.
Genau, stimmt. Aber er könnte das. Also wenn es einer könnte, dann er.
Dann wird er den dritten Oscar bekommen für immer dieselbe Rolle, die er spielt.
Ja, richtig.
Gewinner des Tages.
Ist Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, der Deutschlandfunk schreibt, FIFA-Ethikkommission vor Untersuchung gegen Infantino, Riesenüberraschung, eingestellt. Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbands hat eine Voruntersuchung gegen FIFA-Präsident Infantino wegen mehrerer geheimer Treffen mit dem Schweizer Bundesanwalt Lauber eingestellt, denn die FIFA bzw. die Ethikkommission meint, es gäbe keine glaubhaften Beweise vor den Vorwürfen. Und das ist natürlich schon spannend, weil FIFA-Ethikkommission, das kann ich dir aus meiner humoristischen Erfahrung sagen, ist immer ein Lacher. FIFA-Ethikkommission.
Allein der Begriff schon. Ne?
Der Begriff, ja, das klingt wie Schalker Ehrenrat, Finanzaufsicht, BaFin, SPD-Kanzlerkandidat schon. Dann fangen die Leute an zu lachen. Geschäftsmann Franjo Poth, dann lachen die Leute. So, und
der war gemein.
Ist es überraschend, was da passiert ist?
Ich finde ja interessant, dass in diesen Agenturmeldungen immer steht, glaubhafte Beweise. Also es gibt offenbar Beweise gegen ihn, aber die sind irgendwie nicht glaubhaft. Und natürlich darf er auch nicht aus seinen Vier-Augen-Gesprächen mit dem Schweizer Staatsanwalt zitieren, die da offenbar geführt wurden. Also die FIFA ist und bleibt die Cosa Nostra der Freizeitbetätigung in diesem Land. Und man kann sagen, was man will. Wir hatten neulich einen Kanzler an Bord, ich sag's mal so, der scherzhaft dann meinte, ja glaubt ihr wirklich, wir kriegen so eine WM, einfach indem Claudia Schiffer schöne Augen macht. Mhm. Wahrscheinlich ist es so, dass viel zu viel Geld unterwegs ist, als dass dort irgendetwas komplett legal abgehen kann. Bei aller Liebe, Herr Infantino, ich glaube ihm einfach nicht. Darf ich das so sagen? Oder ist das?
Ich denke, das kann man sagen. Ich glaube, der Einzige, der ihm glaubt, ist vielleicht noch IOC-Präsident Thomas Bach.
Ja, ich hoffe, seine Frau auch.
Ja, na, da wäre ich mir zum Beispiel schon nicht so, weil du bist ja selber verheiratet, du weißt, Frauen wissen meistens relativ gut Bescheid.
Wahrscheinlich weiß die alles. Das ist ein guter Interview, Idee, Recherche, Wiedervorlage.
Oh Gott, stimmt, man muss sich im Grunde genommen...
Und einfach an die...
Ja. Du musst dich, das hat ja jetzt Karl Lauterbach auch zu spüren bekommen, weil dieses alte Interview von Karl Lauterbachs Ex-Frau immer wieder rausgezogen wird, um die Glaubwürdigkeit von Karl Lauterbach im Zuge der Corona-Lockdown-Maßnahmen zu beschädigen, ziehen jetzt Leute immer irgendwie ein Interview von Karl Lauterbachs Ex-Frau aus dem Jahr 2011 von der Bunden raus, die wiederum die Bild zitiert, um zu belegen, dass Karl Lauterbach ein unseriöser Typ wäre.
Bei Micky Beisenherz politischen Karrieren reicht es einfach, deine alten Zitate rauszuholen. Das ist so ein bisschen wie bei Friedrich Merz, der ja offenbar mal irgendwann gesagt hat, diese Homosexualität und so muss das denn sein. Das wird dir ja immer wieder rausgekramt, kriegt er sein Leben lang zurecht zu hören. Und wahrscheinlich ist es bei dir mit alten Gags auch. Politische Karriere ist da auch nicht mehr drin bei dir.
Ja, nee, dafür ist wirklich zu viel... Dafür ist zu viel Mieses über den Äther gegangen. Naja.
Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn.
Die Journalistin Golini Atay hat bei Twitter etwas Interessantes geschrieben. Und zwar schilderte sie eine Begegnung. Ich zitiere, gestern nach Maischberger kam Richard David Precht auf mich zu. Also die beiden waren gemeinsam in der Sendung. Und hier wird Precht zitiert, der zu Golini Atay sagte, sie tun so, als ob das ganze Volk Lukaschenko nicht mehr will. Wir wissen doch nicht, wie viele ihn gewählt haben. Das sind doch nur die wenigen Urbanen, die ihn nicht mehr wollten. Und ihre Kollegen berichten so, als ob da jetzt alle auf der Straße seien. Das hat Golini Atay mit einer gewissen Verwunderung geteilt. Da sind natürlich die Menschen im Internet sind natürlich begeistert, weil Precht für viele eh schon so eine Art, sagen wir mal, Max Giesinger oder Mark Forster der Philosophie ist. Und wenn der jetzt plötzlich da so eine, was ist er denn? Ist er jetzt in dem Falle Journalismus-Skeptiker? Was ist es?
Also, was mich erstmal wundert, ist, dass der Mann, der ja geschrieben hat, wer bin ich und wenn ja, wie viele, eines offenbar ist, nämlich Weißrussland-Experte. Da hatte ich ihn noch gar nicht wahrgenommen. Ja. Ob er auch mal vielleicht einen weißrussischen Honorarkonsul umarmt hat, im Borchardt.
Oh Gott.
Man weiß es nicht. Ja. Also, ich bin überrascht, was er weiß. Aber na klar, gilt für immer auch im Öffentlich-Rechtlichen, wie in unserem privaten Journalismus, wir müssen schon versuchen, beide Seiten eines Objekts zu betrachten. Mhm. Und es gibt sicherlich Menschen, die auch ohne einen Milizen, der ihnen den Stift gehalten hat, Lukaschenko gewählt haben.
Bestimmt, ja.
Die gibt es wahrscheinlich. Also na, diese These kann man halten.
Es hieß ja zwischenzeitlich, also dieses Verhältnis 80-20, also Lukaschenko, Tichanowskaja.
Ja, genau.
Bin so stolz, dass ich es beim ersten Mal sofort
sehr stark ausgesprochen.
Ja, ja. Und dass es dann aber genau umgekehrt war. Das bedeutet aber natürlich auch, dass es schon Menschen gab, die Lukaschenko gewählt haben.
Genau.
So, ihr habt ja...
Er hat auch Familienmitglieder, er hat Freunde.
So, richtig. Ja, und
Menschen in Ämter gebracht.
Absolut.
Mit Unternehmen versorgt.
Absolut richtig.
Die Wahrheit ist, es ist unfassbar, wie wir in Europa eine Wahl zulassen konnten, die weder frei noch gleich noch irgendwie gerecht ist. Das ist doch schlicht die Wahrheit. Das alles andere sind Schattierungen, die ihn wegführen vom eigentlichen Thema.
Euer Kollege Gordon Ripinski war ja gerade eben in Minsk, beziehungsweise richtig. Er hat versucht, dorthin zu kommen.
Ich wollte gerade sagen, er war offiziell nicht auf dem Staatsgebiet, denn er ist in der Transitzone am Flughafen festgehalten worden, weil er eigentlich nur reingehen wollte und berichten wollte. Lukaschenko hat ein riesiges Problem, wie alle Autokraten mit freier Presse. Gordon Ripinski ist zum Glück wieder wohlauf hier zurück und er wird sicherlich nochmal versuchen, da wieder hinzukommen. Denn wir müssen eines schaffen, dass dieser Lukaschenko nicht den Scheinwerfer irgendwie zur Seite drehen kann oder so. Wir müssen einfach weiter reingucken und immer weiter darüber berichten, immer weiter, bis sich das Thema irgendwann mal erledigt hat.
Vielleicht hat Lukaschenko auch einfach speziell Gordon Ripinski nicht haben wollen, denn Lukaschenko will einfach keinen schönen Schnäuzer neben sich dulden. Ne? Vielleicht
das wäre natürlich ein nachvollziehbarer Grund. Ich habe Gordon immer wieder gesagt, rasier ihn ab, bevor du da reinfährst, aber er will ihn ja gar nicht mehr
rasieren. Er steht ihm aber auch wirklich gut.
Das sagst aber auch nur du hier bei uns.
Nein, er sieht für mich aus, kennst du noch Cody Allen von Trio mit vier Fäusten?
Natürlich.
Er kann ihn wirklich tragen. Ich sage es, wie es ist, ich empfinde Schnäuzerneid.
Die gute Nachricht des Tages.
Joe Biden hat eine Rede gehalten und er hat sie überlebt. Das ist doch schon erstmal...
So, und das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Botschaft der gestrigen Nacht.
Wahrscheinlich schon. Also die Demokraten haben ja immer noch ihren Digitalkonvent und viele Menschen haben dort gesprochen. Michelle Obama, sogar ihr Mann durfte reden. Das ist ja auch schon mal eine Menge.
Er war ihr Plus eins.
Er war übrigens mal US-Präsident, das weiß man ja.
Aber Michelle ist einfach viel cooler.
Michelle, bitteschön. Es ist ja, also Kamala Harris ist ja, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen ja die 1B. Weil viele haben sich ja gewünscht, dass es direkt, eigentlich hätte Michelle Obama auch gleich präsentiert. Eigentlich im Grunde genommen ohne Wahl
so,
alles.
So.
Sie hätte, aber sie hat ja schon gesagt, lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Ich habe an meinem Kerl gesehen, der wurde am Anfang seiner Präsidentschaft, sollte er gespielt werden von Denzel Washington. Am Ende seiner Präsidentschaft kam kaum noch Morgan Freeman in Frage. Das tue ich mir ehrlicherweise nicht an. Ihr seid ja nun sehr, sehr fit in der Wahlbeobachtung. Mein Eindruck ist, es geht bei den Demokraten immer nur darum, alles zu verkaufen und nach Möglichkeit Joe Biden so weit wie möglich aus dem Wahlkampf rauszuhalten.
Absolut. Ich wundere mich, dass er überhaupt reden durfte.
Das stimmt.
Ich wundere mich, weil es war ja toll, Bill Clinton und Joe Kerry und Michelle Obama und selbst Jill Biden war ja großartig.
Ja, ja.
Warum lässt man es dabei nicht? Weil man muss einfach bei Joe Biden aufpassen, entweder dass er umkippt oder dass er doch sich ein Fauxpas leistet und nicht weiß, wo Litauen liegt.
Ja.
Also einfach am besten nicht reden lassen, im Keller gut versorgen, gesundheitlich gut versorgen, damit er es bis zur Wahl schafft und alle anderen reden lassen, vor allem Donald Trump selbst. Das reicht ja eigentlich als Wahlprogramm.
Ja, Donald Trump kommentiert ja momentan die Reden seiner Kontrahenten ja immer wie so ein Opa, wenn er die Tagesthemen kommentiert. Und so irgendwie erzählt der Zamperoni da wieder, das stimmt doch alles gar nicht. Und dann siehst du immer, wie Trump in großen Lettern immer bei Twitter dann immer die Reden, so wie bei Kamala Harris. Ja, hat sie ihn nicht Rassist genannt? Hat sie nicht gesagt, der sei inkom? Ja, was ist denn da jetzt? So, du denkst, dass er nicht nur seinen Schlappen irgendwie gegen den Fernseher schmeißt, ist alles. Und
es ist der einzige Moment, wo ja auch offenbar kein Security-Beamter dabei ist, keine Berater dabei ist. Er wacht ja wirklich auf, schaut Fernsehen und twittert.
Genau.
Das heißt, keiner hat die Kontrolle in diesem Moment auf ihn. Das ist eigentlich die größte Chance, die Demokraten haben.
Und es heißt ja immer, liebe Demokraten, also wahrscheinlich die Strategen sagen, macht einfach wenig, lasst ihn sich selbst entzaubern oder die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten oder gearbeitet haben. Jetzt gibt es ja gerade eben, ist ja der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon, ist eben verhaftet worden, zusammen mit drei weiteren Personen. Mhm. Er soll hunderttausende Spender um ihr Geld betrogen haben und das ging um diese Online-Crowdfunding-Kampagne We Build the Wall. Also die hat ja mehr als 25 Millionen US-Dollar eingebracht und dort sollen die Angeklagten, eben Steve Bannon und Co., hunderttausende Spender betrogen haben. Ich muss ehrlicherweise zugeben, es gab schon Betrugsgeschichten, da haben mir die Spender, die Geprellten, etwas mehr Leid getan als diejenigen, die die Mauer gegen Mexiko und Mexikaner mitfinanziert haben.
Das finde ich jetzt einfach nicht angemessen, weil der Mann ist tot. Wir sind im 30. Jahr der deutschen Einheit und das gehört jetzt hier wirklich nicht her.
Okay. Also, ich kann mich nur entschuldigen. Da bekommt der Begriff Paywall übrigens auch mal eine ganz neue Bedeutung. Aber da siehst du halt eben auch, dass das Prestigeprojekt von Trump, die Mauer an der Grenze zu Mexiko, dass die jetzt insofern natürlich auch einen gewissen Schaden nimmt, weil klar, dieser Betrug, du kannst Trump und die Mauer schlecht trennen. Übrigens tatsächlich ähnlich wie Kohl. Also,
aber für die Trump-Wähler muss das natürlich wirklich besonders schmerzhaft sein. Ausgerechnet Steve Bannon, das war ja sowas wie der wahrhaft noch glaubwürdigste, seriöseste im Mitarbeiterstab von Donald Trump. Auch der hat Dreck am Stecken. Ja, dann ist natürlich wirklich alles vorbei.
Das ist ganz bitter.
Dann hast du am Ende nur noch Ivanka.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Cora Schumacher will im TV die Liebe finden. Sex vor der Kamera kann passieren. Das ist das Zitat Cora Schumacher. Ab Freitag sucht sie einen neuen Mann im TV. Also quasi ab heute. Cora Schumacher wird die Sat.1-Bachelorette. Klingt also auch schon ein bisschen so nach der Spar-Variante. In ihrer Dating-Show Coras House of Love buhlen 10 Männer um sie. Im Bild-Interview erklärt die Ex von Formel-1-Star Ralf Schumacher, warum. So, die Bild fragt jetzt, ne, was versprichst du dir von dieser Show? Und Cora Schumacher antwortet, ich möchte wirklich meinen Mr. Right finden. Viele glauben, ich würde das nur aus Lust auf Fame und Kohle machen, dann würde man glaube ich auch nicht das bei Sat.1 machen. Das ist Mumpitz. Ich kann mich nicht einfach bei einer Dating-App anmelden oder jemanden an der, Zitat, Wursttheke kennenlernen. Das stünde direkt in der Bild. Umso schlauer, das natürlich direkt in der Bild zu erzählen. Und wesentlich diskreter ist da natürlich eine Reality-Doku. Michael, ich weiß, du bist Journalist, du bist eher der seriöse Teil Deutschlands. Trotzdem bist du genauso aufgepeitscht wie ich beim Gedanken an Coras House of Love.
Micky, ganz ehrlich, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was fällt mir eigentlich zu Cora Schumacher wirklich ein? Da ist nichts.
Da ist nichts?
Da ist nichts.
Also ich muss sagen, bei Coras House of Love, das klingt ein bisschen der Titel und dann das Bild von ihr, das ist so ein bisschen wie die Filme, die ich früher in einer schwarzen Tüte aus den Videotheken geschleppt habe. Und wenn man so ein bisschen in die Gerüchteküche hineinhört, ja, also es gibt ja Gerüchte über Cora und Ralf Schumacher, ich werde da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber da muss ich sagen, dann ist aber zumindest die Liebesanbahnung bei Sat.1 ein, ich sag mal, transparentes Verfahren.
Ich bin so froh, dass ich Politik- und Wirtschaftsjournalist bin.
Ja. Und genau in dieser Funktion kommen wir jetzt zur letzten Rubrik.
Ich dachte, du wärst längst tot.
Was?
Ja, Gerhard Schröder wurde vermisst gemeldet. Bela Ander, unser Bela Ander, Michael, hatte noch gesagt, wir wechseln jetzt in den Sommerrhythmus. Was natürlich nichts anderes bedeutet als, Bela, geh mir nicht am Sack. Es ist Sommer, ich habe gerade Golf gelernt, nerv mich nicht mit deinem komischen Podcast-Kram. Ich habe dir schon alles erzählt. Und jetzt ist Gerhard Schröder nach 4 Wochen Sommerrhythmus-Pause wieder zurück in einer Folge seines Podcasts, die Agenda. Und die Folge heißt auch Olaf, schlagt die Trommel. Was ich toll finde, du hattest ja, beziehungsweise ihr hattet ja im Rahmen von Steingarts Morning Briefing Gerhard Schröder bei euch an Bord. Und Gerhard Schröder sagt ja im Podcast, dass er Olaf Scholz durchaus zutraut, dass es er kann schaffen.
Ja, und vor einer Woche hat er uns an Bord der Pioneer One bei einer politischen Stadtrundfahrt noch gesagt, ich rechne mit Schwarz-Grün. Also bei Gerhard Schröder, man schätzt ja seine Rampenhaftigkeit. Er ist ja wirklich einer der begnadetsten Bühnenpolitiker in diesem Land. Ja. Aber manchmal wechselt er seine Meinung auch sehr schnell. Trotzdem, wir hatten ihn bei so einer Kinovorführung an Bord, die hieß übrigens Schlage die Trommel, dieser Film.
Ach, guck.
Die Leute lieben ihn. Die Leute lachen sich kaputt über ihn.
Und super Performer, oder?
Je langweiliger aktuelle Spitzenpolitiker sind, du sprachst ja gerade über Olaf Scholz, würde ich natürlich jetzt nie im Zusammenhang erwähnen.
Nein.
Aber desto mehr hört man sich gerne Gerhard Schröder an.
Ja, ich muss das auch sagen. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich schon so eine Art Grenzboomer bin. Aber ich...
Der ist wir halt, haben ihn doch gewählt, oder wir beide?
Ich habe ihn gewählt. Es war 98. Der erste. Es war der erste. Wir sind ja ein Jahrgang.
Auch 2002, Micky?
Ja, auch. Klar, der Gegner war
auch noch 2005?
Ich hab alle, ich kann es ja zugeben.
Wahnsinn.
Ja, ich wehre mich ja erfolgreich gegen die SPD-Mitgliedschaft. So der ein oder andere, die ein oder andere Person der Öffentlichkeit oder Humorist schmückt sich ja momentan damit Sozialdemokrat als Parteibuch. Also das ich versuche ja noch mit dem.
Habe ich jetzt gerade eine Neuigkeit bei dir rausgekitzelt?
Die Neuigkeit wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich bin jetzt SPD-Mitglied.
Na, ich dachte, du bist FDP-Mitglied.
Nein! Stimmt, ja, ich bin
großer Fan von Christian Lindner.
Nee, bei der FDP habe ich immer Angst, weißt du, ich bin ja Freiberufler und als Freiberufler kannst du natürlich auch sehr schnell wieder sozial absteigen und dann ist die
aber
FDP...
Aber die Apotheker und Freiberufler und so, die wählen doch, und die Notare, die wählen doch alle die FDP, dachte ich.
Ja, aber das kann natürlich sein, dass ich jetzt im Jahr 2021 die FDP wähle und dann habe ich plötzlich keine Aufträge mehr oder leiste mir irgendwo oder werde gecancelt und dann bin ich natürlich plötzlich sehr schnell... sozial bedürftig,
Micky,
und dann ist
ehrlich,
die FDP nicht meine Partei.
Aber du kannst immer bei thepioneer.de schreiben. Also das biete ich dir einfach an.
Ja, schreiben, siehst du? So, jetzt haben wir 20 Minuten Podcast hinter uns, das Maximum, was mir
oder senden,
ist.
Oder so.
Gut, damit beenden wir das für heute. Ich bedanke mich sehr, lieber Michael. Und es war sehr schön hier. So viel kann man ja sagen. Ich sitze bei euch auf dem Schiff. Das kann man sagen. Und es war sehr schön. Ich bedanke mich und ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkämst. Beziehungsweise in diesem Fall, dann musst du bei mir aufs Schiff kommen. Kommst du bei mir auf die Yacht?
Wie groß ist die? 20 Meter? Ja, stimmt das, was man im Netz so liest?
Eine Ferretti 550.
Hei,
kann man jetzt googeln, was es ist, ne?
Ja, ich komme. Ich danke auch jetzt schon und hat Spaß gemacht.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Buh. Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!